NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio begrüßt Sie Claudia Venor. Guten Abend und willkommen im Echo des Tages mit diesen Themen im Überblick. Peter Scholler-Thur ist tot. Er starb im Alter von 90 Jahren. Ein Nachruf am Ende der Sendung. Bundesnachrichtendienst hörte Telefonate von US-Politikern ab. Das ergaben unsere Recherchen. Dazu Reaktionen aus Berlin. Irak-Krise. Außenminister Steinmeier im Nordirak und Jesiden und Kurden demonstrieren friedlich in Hannover. Wir berichten aus der Ukraine vom Papstbesuch in Südkorea über die Schriftstellerproteste gegen den Online-Händler Amazon und das Neueste vom Sport. Hillary Clinton, John Kerry, die ehemalige und der amtierende US-Außenminister sollen vom Bundesnachrichtendienst abgehört worden sein. Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung haben das ergeben. Die über Satellit geführten Telefongespräche seien lediglich, wie es in Geheimdienstdeutsch heißt, als Beifang im Überwachungsnetz über dem Nahen Osten gelandet, rechtfertigt sich der BND. Von gezielten, systematischen Lauschangriffen könne keine Rede sein. In Berlin verlangt nun nicht nur das parlamentarische Kontrollgremium vollständige Aufklärung der Vorwürfe. Katrin Brandt berichtet.
Gregor Gysi hatte für die neuerliche Wendung in der Späh-Affäre heute nur noch Kopfschütteln übrig.
Also ich glaube, dass die Welt der Geheimdienste inzwischen einen schweren Knall hat,
sagte der Fraktionschef der Linken gegenüber der ARD.
Es ist hin wie her, was NSE macht, ist ein Skandal, aber der Bundesnachrichtendienst scheint ja nicht viel besser zu sein. Also man sieht, dass die Regierung da, glaube ich, auch gar keine Übersicht mehr haben. Es muss hier Gesetze geben, die das einfach unterbinden.
Ähnlich die Reaktion bei den Grünen. Hans-Christian Ströbele, maßgeblicher Akteur bei der Aufklärung der NSA-Affäre, sieht die Position der Bundesregierung nun erheblich geschwächt.
Wir haben immer wieder auch vom Chef der NSA gehört, was regt ihr euch so auf? Das machen doch alle. Und das macht Deutschland auch. Und wenn sich das jetzt so bestätigt, dann hat die Bundesregierung einen ganz, ganz schwachen Stand.
Nach einem Bericht des Spiegel überwacht der Bundesnachrichtendienst BND seit Jahren den NATO-Partner Türkei. Außerdem hat er im Jahr 2013 mindestens ein Gespräch von US-Außenminister Kerry abgehört. Zuvor hatten NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung berichtet, der BND habe 2012 wenigstens ein Telefonat der damaligen Außenministerin Hillary Clinton aufgezeichnet. Die Telefonate waren unbeabsichtigt als sogenannter Beifang im Überwachungsnetz gelandet, wurden aber nicht sofort gelöscht, heißt es. Clintons Gespräch war aufgezeichnet worden, als sie in einer Regierungsmaschine ein Krisengebiet überflog, in dem der BND die Kommunikation überwachte. Die Abschrift des Telefonats wurde nicht sofort gelöscht, sondern gelesen. Vorigen Sommer ordnete das Kanzleramt dann an, dass abgehörte Telefonate oder Mails von befreundeten Politikern ungelesen vernichtet werden müssten. Die Information über die Aktivitäten des BND stammt aus Dokumenten, die der mutmaßliche Spion Markus R. zusammengetragen und den Amerikanern übergeben hat. Markus R. war Mitarbeiter des BND und wurde im Juli festgenommen. Sein Material ist offenbar von den Amerikanern bereits ausgewertet worden. Hochrangige Vertreter der US-Regierung sollen ihre deutschen Kollegen bereits darauf angesprochen haben. Nicht nur Linke und Grüne fordern nun Aufklärung, auch aus den Bundestagsfraktionen der Regierungsseite gibt es Fragen. Hans-Peter Uhl von der CSU forderte in der Bild-Zeitung den BND auf, sich im zuständigen Kontrollgremium des Bundestages zu erklären. Und für Rolf Mützenich von der SPD kommt es nun darauf an, das Vertrauen in den transatlantischen Beziehungen wieder aufzubauen. Denn
wir haben anderes zu tun, als uns gegenseitig auszuspionieren.
Katrin Brandt berichtete. Bei einem Kurzbesuch im Irak hat Außenminister Steinmeier den Kurden Unterstützung im Kampf gegen die islamistische Terrormiliz IS zugesichert. Steinmeier ließ heute aber weiter offen, ob Deutschland auch Waffen und Ausrüstung in das Krisengebiet liefern wird. Der Präsident der kurdischen Autonomiegebiete, Barzani, erwartet dagegen von Deutschland die Unterstützung mit Waffen und Munition. Wir haben wirklich keinen Mangel an tapferen Kämpfern. Wir haben einen Mangel an modernen und effektiven Waffen, sagte Barzani. Erste Hilfsgüter der Bundeswehr erreichten inzwischen das Land. Einzelheiten von Peter Steffe.
Auf dem Rundgang durch das Flüchtlingslager, das provisorisch in einer Schule in Erbil untergebracht ist, wurde Frank-Walter Steinmeier von Mitarbeitern der Diakonischen Katastrophenhilfe begleitet. Das evangelische Hilfswerk, dessen Arbeit im Nordirak vom Auswärtigen Amt mit 2 Millionen Euro unterstützt wird, betreut im kurdischen Autonomiegebiet mehrere Camps. In der Region Dohuk im Norden, in Sulaymaniyah im Osten und in der Stadt Erbil. Es sind überwiegend Familien, die hier untergekommen sind. Flüchtlinge, die den Mörderbanden der Milizen Islamischer Staat entkommen konnten. Eine Mitarbeiterin erklärt dem deutschen Außenminister bei seinem Besuch den Inhalt eines roten Plastikeimers. Öl, Kaffee, Zucker, Reis und Mehl sowie Hygieneartikel sind abgepackt darin untergebracht. Jede Familie, die hier im Camp ankommt, bekommt solche Eimer ausgehändigt, quasi als Grundausstattung zur Erstversorgung. Sie erhalten zusätzlich Wasser und Lebensmittel. Was aber viel wichtiger ist, sie bekommen Schutz, sind in Sicherheit, müssen nicht mehr um ihr Leben fürchten. An einem Tisch ein paar Meter weiter im Schulhof drängeln sich Menschen, um sich registrieren zu lassen. Ein Diakoniemitarbeiter nimmt die Personalien und andere Angaben der Flüchtlinge auf. Dann wird den jeweiligen Familien ein Klassenzimmer zugeteilt, ihre Bleibe. Vorläufig auf unbestimmte Zeit, aber nicht alleine. Pro Raum leben jeweils 5 bis 6 Familien zusammen, auf wenigen Quadratmetern. Notdürftig ausgestattet mit Matratzen und Gaskocher. Im ganzen Lager sind es rund 300 Menschen. Der Bundesaußenminister nahm sich Zeit, um mit den Flüchtlingen, überwiegend Angehörige der religiösen Minderheit der Jesiden, zu reden, vor allem aber zuzuhören. Er zeigte sich, auf dem Boden sitzend, tief betroffen von dem Schicksal der Menschen.
Die Deutschen sind tief bewegt von dem, was hier stattfindet, dass Jesiden und Christen und andere Minderheiten ihre Kultur nicht mehr leben können und die ISIS versucht, sie zu einem anderen Glauben zu zwingen, andernfalls tötet.
Steinmeier sagte den Flüchtlingen weitere humanitäre Hilfe zu. Es geht auch darum, Wiederaufbau zu leisten, damit sie in ihre Heimatdörfer zurückkehren können. Nach dem Besuch des Lagers traf sich der deutsche Top-Diplomat mit dem Präsidenten des kurdischen Autonomiegebiets, Massoud Barzani. Steinmeier erklärte später vor Journalisten noch einmal bekräftigt zu haben, dass die Bundesregierung jede politisch und rechtlich machbare Unterstützung neben humanitärer Hilfe leisten werde. Konkreter wurde er aber nicht. Auch Barzani ließ nicht durchblicken, welche deutsche Unterstützung er sich wünscht. Nach Angaben des Bundesaußenministers habe der Kurdenpräsident bei dem Gespräch jedoch klargemacht, dass der Ausrüstungszustand der kurdischen Peschmerga-Kämpfer, wie es wörtlich hieß, nicht immer den Notwendigkeiten entspricht. Im Klartext, Barzani will vom Westen moderne Waffen und Munition für seine Männer, um die Terroristen des Islamischen Staates effektiv bekämpfen zu können.
In den vergangenen Jahren war der UN-Sicherheitsrat fast immer zerstritten. Doch der Terror der Islamisten im Irak eint sogar den Westen, Russland und China. Nun will die Staatengemeinschaft Druck machen mit einer Resolution, die gestern Abend verabschiedet wurde. Aus New York, Georg Schwarte.
Das hier ist die neue Front im Kampf gegen den weltweiten Terror. Mit diesen drastischen Worten hat die amerikanische Vertreterin im Sicherheitsrat das jüngste Vorgehen des Gremiums gegen die Terrorgruppen Islamischer Staat und Al-Nusra im Irak und Syrien beschrieben. Minuten vorher stimmten alle 15 Mitglieder des Sicherheitsrates einem von Großbritannien eingebrachten Resolutionsentwurf zu. Kernpunkte: Die genannten Terrorgruppen sollen von Nachschub wegen Nachwuchsgewinnung und Finanzierungsmöglichkeiten abgeschnitten werden. Gegen 6 Männer, die als Drahtzieher und Finanziers der Terroristen gelten, erließ der Rat Reiseverbote und Kontensperrungen. Zudem droht das höchste Gremium der Vereinten Nationen allen Staaten, die die Terroristen dennoch weiter unterstützen sollten, massive Sanktionen an. Großbritanniens UN-Botschafter sprach als Begründung für das Vorgehen von grauenhaften Taten der IS-Kämpfer gegenüber Minderheiten im Irak. Die Rede ist von Massenexekutionen, Verschleppung, dem Begraben von Menschen bei lebendigem Leib und Vergewaltigungen. Russland stimmte der Resolution zwar zu, erklärte jedoch, sie rechtfertige kein militärisches Vorgehen. Australien begrüßte dagegen ausdrücklich das vorangegangene militärische Eingreifen der Amerikaner und kündigte weitere Hilfeleistungen für die Menschen im Nordirak aus der Luft an.
Während Außenminister Steinmeier, wir haben es gerade gehört, ein Flüchtlingslager im Norden des Iraks besucht, demonstrieren in Hannover tausende Jesiden und Kurden gegen die IS-Terroristen. Sie wollen die Welt auf die Gräueltaten aufmerksam machen. Aus ganz Deutschland waren Menschen zu diesem friedlichen Protestmarsch angereist. Aus Hannover berichtet Hans-Peter Fischer.
Es geht nicht um Religion, es geht um Menschlichkeit. Kein Mensch sollte wegen seiner Religion oder Herkunft verfolgt werden. Unter diesem Motto hatten verschiedene jesidische und kurdische Organisationen zu einer bundesweiten Kundgebung in Hannover aufgerufen. Die Polizei zählte knapp 11.000 Teilnehmende. Die Veranstalter sprachen von rund 30.000, nicht nur aus Niedersachsen, sondern auch aus Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Hessen, sogar aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. In Sprechchören forderten die Demonstrierenden Frieden im Irak und ein freies Jesidengebiet Schengal.
Ich stehe hier, damit ich meine Stimme erheben kann gegen die ISIS im Nordirak, für die Jesiden, damit die Weltbevölkerung mal aufwacht und mitkriegt, was dort passiert. Wir wollen einfach nur, dass dort Frieden herrscht und die Jesiden, die Christen, die Aleviten einfach wieder in Ruhe und Frieden dort leben können.
Wie dieser Teilnehmer mahnten die Jesiden und Kurden Unterstützung und Solidarität für die Menschen im Nordirak an. Der Westen, auch Deutschland, sollte jetzt vor allem eins leisten.
Humanitäre Hilfe, humanitäre Hilfe, humanitäre Hilfe. Nahrung, Medikamente werden ganz dringend gebraucht. Kleidung, Unterkünfte. Ich denke, dass das zunächst mal die allerwichtigsten Hilfeleistungen oder Mittel sind, die ihnen dort vor Ort zur Verfügung gestellt werden sollten.
Dabei hatten Jesiden und Kurden nicht nur ihre eigenen Bevölkerungsgruppen im Blick. Die Demonstrierenden setzten sich für alle Menschen im Nordirak ein, auch für Christen, Aleviten und andere Muslime. All diese Bevölkerungsgruppen litten unter dem Terror der Gruppe Islamischer Staat, so viele Kundgebungsteilnehmende. Wie die Terrormiliz hingegen zurückzudrängen sei, darüber waren die Demonstrierenden geteilter Meinung. Manche sagten, Waffen seien keine Lösung für die Probleme im Nordirak, die Situation müsse auf politischem Weg geklärt werden. Andere widersprachen.
Natürlich sind mehr Waffen in solchen Krisengebieten nicht das Richtige. Aber wie soll man sonst den Terror aufhalten? Mit guten Worten, mit guten Reden bringt das nichts. Wir bitten deshalb, insbesondere Deutschland, jetzt in dieser Sekunde, in diesem Moment einzuschreiten. Der Terror schreitet voran. Es wird noch mehr Gemetzel geben. Unsere Menschen werden immer mehr abgeschlachtet. Das muss endlich aufhören.
Viele der Demonstrierenden haben Angehörige im Nordirak. Etliche äußerten sich besorgt über deren Lage. Doch auch wenn viele Teilnehmende aufgewühlt waren, die Polizei sprach von einer Kundgebung mit Volksfestcharakter. Gegen 18 Uhr endete die Demonstration auf dem hannoverschen Waterloo-Platz friedlich.
Und dazu noch dies: Christen verschiedener Konfessionen wollen morgen, also am Sonntag, in Berlin gemeinsam für die verfolgten Glaubensbrüder im Irak und in Syrien beten. Damit folgen sie einem dringenden Aufruf des Papstes, wie das Erzbistum Berlin mitteilte. Jetzt ist es 18.43 Uhr. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Während der russische Hilfskonvoi für die umkämpfte Ostukraine weiter festsitzt, haben Deutschland und die USA Russland zur Deeskalation in dem Konflikt aufgefordert. Bundeskanzlerin Merkel verlangte, dass Moskau den Strom von Rüstungsgütern, Militärberatern und bewaffnetem Personal über die Grenze stoppen müsse. Nach Angaben aus Kiew waren russische Militärfahrzeuge in die Ukraine eingedrungen, woraufhin die ukrainische Armee die meisten Fahrzeuge zerstört habe. Moskau bestritt aber die angebliche Grenzüberquerung eines Militärkonvois. Die aktuelle Information von Matthias Schneider.
Seit Donnerstag stehen die etwa 280 Lastwagen mit Hilfsgütern vor der Grenze zur Ukraine. Ukrainische Beamte sollen die Lieferung kontrollieren. Dann soll sie vom Roten Kreuz verteilt werden. Mit diesem Ablauf sind die Ukraine und Russland grundsätzlich einverstanden. Aber der Zeitplan ist weiter unklar, unter anderem, weil dem Roten Kreuz noch Sicherheitsgarantien für den Konvoi fehlen. Außerdem gibt es ein Hin und Her um Formalitäten. Von ukrainischer Seite hieß es, die ukrainischen Grenzbeamten hätten vom Roten Kreuz noch keine Dokumente über die Ladung bekommen. Das Rote Kreuz selber sagte, es warte auf grünes Licht von beiden Seiten. Und eine Sprecherin des russischen Außenministeriums beschuldigte die Ukraine, Russland zu Unrecht zum Sündenbock zu machen. Wir weisen kategorisch die böswillige Verzerrung der Tatsachen zurück, die von ukrainischer Seite unternommen wird. Was die Behauptung über fehlende oder unvollständige Information betrifft, es wurde dem Internationalen Roten Kreuz vor einigen Tagen ein detailliertes Verzeichnis aller Güter übergeben, inklusive Packungszahl und Haltbarkeitsdaten. Die Lage rund um den Hilfskonvoi bleibt also verwirrend. In der Zwischenzeit gingen die Kämpfe in der Ostukraine weiter. Nach Angaben pro-russischer Separatisten sind dabei 30 ukrainische Soldaten getötet worden. Die Ukraine meldete dagegen 3 tote ukrainische Soldaten innerhalb von 24 Stunden. Der Separatistenführer der selbst ausgerufenen Volksrepublik Donetsk, Sachatschenko, sprach von einer humanitären Krise und warnte, die Lage könne sich weiter verschlechtern, wenn keine russischen Hilfsgüter mehr ankämen. Die humanitäre Hilfe, die uns Russland senden will, brauchen wir wie Luft zum Atmen. Aber wir haben sie bis jetzt nicht bekommen. Verwundete, kranke Soldaten, alle brauchen diese Güter. Da fast die gesamte Infrastruktur von der ukrainischen Armee zerstört wurde, haben wir keine Versorgungsnetze. Morgen wollen sich der russische und der ukrainische Außenminister in Berlin treffen und über die Ukraine-Krise sprechen. An den Beratungen nehmen auch der deutsche und der französische Außenminister teil. Russland und die Ukraine hatten sich zuvor über eine stärkere internationale Beteiligung bei der Lösung der humanitären Notlage verständigt.
Papst Franziskus besucht Südkorea, das Land des wirtschaftlichen Aufstiegs, und ermahnt ausgerechnet dort, wo sich der Status einer Person auch an der Größe ihres Autos bemisst, dem Materialismus abzuschwören. Er ist stattdessen im Kleinwagen unterwegs und speist mit dem Dienstpersonal. Heute sprach er 124 koreanische Märtyrer, die für ihren Glauben ermordet wurden, selig und traf Angehörige von Opfern des Fährschiffunglücks. Benjamin Großkopf berichtet.
Seit gestern Abend sitzen sie hier, haben auf Isomatten oder einfach auf dem Asphalt geschlafen in den Hochhausschluchten von Seoul. Und jetzt ist er endlich da. Wir erleben schwierige Zeiten im Moment in Korea und auch in der Welt gibt es viele Probleme. Durch diesen Besuch des Papstes bekomme ich das Gefühl, von ihm umarmt zu werden. Das ist, was ich fühle. Und Papst Franziskus umarmt gerne. Fast 1 Million Menschen sind nach Polizeischätzungen gekommen, um diesen Papst zu sehen, wenn er 124 koreanische Märtyrer selig spricht. Ein Albtraum für die Sicherheitskräfte, denn dieser Papst lehnt es ab, hinter Sicherheitsglas zu sein. Sein neues Papamobil, ein umgebauter koreanischer Kleinwagen, ist offen. Er steigt auch heute wieder spontan aus, umarmt Bekannte, nimmt Schreiben an ihn entgegen, dreht sogar noch eine Ehrenrunde. Wie schon in den vergangenen Tagen hier. Immer lächelnd. Wenn ich dieses Lächeln des Papstes sehe, werde ich ganz friedlich. Ich mag ihn sehr. Ich wünsche ihm eine großartige Zeit hier bei uns in Korea. Franziskus macht zwar die feuchte Hitze sichtbar zu schaffen, aber er dürfte die Zeit in Korea dennoch genießen. Hier wird er gefeiert, der Glauben hat ein junges Gesicht, seine Kirche keine Nachwuchssorgen. Sie freut sich über die Seligsprechung ihrer Märtyrer, die im 19. Jahrhundert der Christenverfolgung zum Opfer fielen. Das Erbe der Märtyrer kann alle Frauen und Männer guten Willens anregen, gemeinsam für eine gerechtere, freiere und versöhntere Gesellschaft zu arbeiten und damit zum Frieden und zum Schutz menschlicher Werte in diesem Land und in unserer Welt beizutragen. Am Montag feiert er in Seoul eine große Messe für Frieden und Versöhnung, wobei dabei das Land im Mittelpunkt steht, das seinen Katholiken verboten hat, zum Papstbesuch anzureisen, nämlich Nordkorea.
Immer mehr deutschsprachige Autorinnen und Autoren protestieren gegen die Methoden von Amazon oder zu Deutsch Amazon. In einem offenen Brief werfen sie dem Online-Händler vor, die Auslieferung von Büchern bestimmter Verlage zu verzögern, um höhere Rabatte zu erpressen. Die Autoren würden dadurch quasi in Beugehaft genommen. Unter anderem Dora Held, Ingrid Noll, Sten Nadolny und Uwe Timm haben den Brief unterzeichnet. Einen Brief, wie ihn schon zuvor ihre Schriftstellerkollegen in den USA Stephen King oder John Grisham auf den Weg brachten. Joachim Dix berichtet.
Zunächst war es hierzulande überraschend still geblieben und man konnte sich darüber wundern, ob denn den deutschen Schriftstellern die Geschäftspraktiken von Amazon völlig gleichgültig seien oder ob die Debatte im Sommerloch untergehen würde. Nein, jetzt haben deutsche Schriftsteller einen offenen Brief an Amazon-Chef Jeff Bezos unterschrieben, in dem sie die heftigen Vorwürfe, die von den amerikanischen Kollegen bereits angeprangert worden sind, wiederholen. Amazon manipuliere Empfehlungslisten und nehme Autoren und ihre Bücher als Druckmittel her, um noch mehr Rabatte zu erzwingen. Zu den Erstunterzeichnern gehören die österreichische Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, Günter Wallraff und John von Düffel sowie Ingrid Noll und Regula Fenske, die Generalsekretärin des PEN-Zentrums in Deutschland.
Dass da wirklich kommerzielle Interessen hinterstecken, das weiß ja kaum jemand. Deshalb denke ich, ist dieser offene Brief, um mal darauf aufmerksam zu machen, dass Amazon im Moment sozusagen die Autoren, die in der Bonnier-Gruppe veröffentlichen, dazu gehören Verlage wie der Carlsen Verlag, wie Piper, wie Ullstein, also große Verlage, die werden mit bis zu zweiwöchiger Verzögerung überhaupt erst ausgeliefert. Und auch wenn man so diese Empfehlungen sieht, Kunden, die dies kauften, lesen auch gern das. Das wird da unterschlagen, weil man eben dieser Verlagsgruppe bestimmte Geschäftsbedingungen diktieren will. Also es ist eigentlich ein Versuch, Autoren in eine Art Geiselhaft zu nehmen, um dem Geschäftspartner Bedingungen aufzudiktieren. Und das, denke ich, muss man erst mal wissen. Und vielleicht kann man ja was machen, wenn sich ganz viele zusammentun und sagen, das machen wir nicht mit.
Amazon weht nun aus allen Richtungen heftiger Gegenwind entgegen. Die Gewerkschaften prangern seit langem die Arbeitsbedingungen der Amazon-Angestellten an. Im Gegenzug droht Jeff Bezos mit dem Umzug nach Polen. Das Kaufverhalten der Kunden gibt Amazon bis jetzt recht. Circa 70% des Buchvertriebs wird mittlerweile übers Internet abgewickelt. Regula Fenske.
Wir wollen auch nicht so verstanden werden, dass wir jetzt gegen Amazon sind. Viele von uns sind da ja auch mit ihren Titeln vertreten. Wir wollen uns solidarisieren mit den Autoren, die es jetzt betrifft und insgesamt auf etwas aufmerksam machen. Man muss schon sehen, wie werden Autoren sozusagen auch mundtot gemacht. Also im deutschen PEN geht es uns ja um die Meinungsfreiheit als Menschenrecht, ja. Und zur Meinungsfreiheit gehört ja auch die Meinungsvielfalt, dass man also viele verschiedene Meinungen auch zulässt. Und die kann man politisch unterdrücken, man kann sie auch kommerziell unterdrücken. Und darauf muss man aufmerksam machen, wie diese Zusammenhänge funktionieren.
Es bleibt also abzuwarten, wie sich der Protest der Autoren auf ihre Leser auswirkt.
Die Kriege, Krisenherde und Konflikte dieser Welt waren sein Thema. Peter Scholl-Latour hat uns diese Welt mit eigenen Reportagen, Filmen und Büchern näher gebracht. Stets streitbar und nicht unumstritten. Der große Journalist und Autor starb heute im Alter von 90 Jahren. Ein Nachruf von Barbara Winkens.
In Bochum geboren, ging Scholl-Latour wegen seiner jüdischen Herkunft während des Zweiten Weltkrieges auf ein Internat in der Schweiz, geriet gegen Kriegsende in Nazihaft und diente dann als französischer Fallschirmjäger in Indochina. Scholl-Latour studierte unter anderem Politikwissenschaft an der Pariser Sorbonne. Das Reisen lag ihm im Blut. Schon als Student berichtete er für französische und deutsche Radiosender. Später war er jahrzehntelang als Korrespondent für ARD und ZDF in Krisengebieten unterwegs. Die Gefahr ist wie eine Droge, sagte er. Scholl-Latour galt als Kenner des Nahen Ostens. Bis zum Schluss war er ein gefragter Experte und Buchautor. Darüber war er sehr froh.
Wenn ich das nicht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich in einem geistigen Dämmerzustand. Also es ist notwendig, sowas zu haben. Ich habe mein ganzes Leben geschrieben. Es gibt einen lateinischen Spruch, nulla dies sine linea, kein Tag ohne Zeile. Und das habe ich ziemlich eingehalten in meinem Leben.
Seine Tage waren immer ausgefüllt. Spätestens um 8 saß er, auch im hohen Alter, mit seiner Frau am Frühstückstisch. Danach hatte er Interviewtermine, hielt Vorträge oder arbeitete an seinem Schreibtisch. Scholl-Latours Meinung über die politischen Gefahrenregionen dieser Welt hatte immer noch Gewicht. Sein Tod hat auch WDR-Intendant Tom Buro tief getroffen. Zu Scholl-Latours 90. Geburtstag im März hatte er ihn noch als hervorragenden Journalisten und Autor gewürdigt.
Er hat ein enormes Wissen, was die ganze Welt angeht. Er ist wirklich der Auslandskorrespondent par excellence. Er kann auch 30 Minuten über ein Thema reden und braucht dazu nur Stichworte.
Wegen seiner oft unverblümten Kommentare zur Politik geriet Scholl-Latour aber auch immer wieder in die Kritik. So wurde ihm etwa vorgeworfen, Ängste gegenüber dem Islam zu schüren oder nicht wissenschaftlich fundiert zu argumentieren. Das nahm er jedoch gelassen. Meistens behalte er doch recht mit seinen Vorhersagen, konterte er. Und für ihn zählte sowieso etwas ganz anderes.
Ich habe 30 Bestseller geschrieben. Wie kann ich da noch beliebt sein? Aber die Leute aus den Ländern, über die ich schreibe, ob das nun Iraner sind, Araber, auch Schwarze oder Asiaten, die stehen zu mir. Es passiert mir, dass Taxifahrer türkische auch, kein Geld von mir wollen.
Scholatour kannte fast die ganze Welt und war an vielen Orten zu Hause. Paris, Berlin, Nizza und in Rhöndorf bei Bonn. Dort starb er heute nach kurzer, schwerer Krankheit.
Peter Scholatour ist tot. Er starb mit 90 Jahren. Das war ein Nachruf von Barbara Winkens. Und zum Schluss im Echo des Tages das Wichtigste vom Sport. Und da steht bei Tabea Kunze natürlich die erste Runde des DFB-Pokals im Mittelpunkt.
Genau, 9 Partien sind schon durch heute. Es gab nur eine Überraschung bisher und für die hat der VfL Bochum gesorgt. Der Zweitligist hat nämlich den Bundesligisten VfB Stuttgart rausgeworfen mit einem 2:0 Heimsieg. VfL-Trainer Peter Neururer.
Es ist schon sensationell, was hier los ist. Und die Mannschaft hat es verdient. Ich habe im Vorfeld des Spiels gesagt, es ist für mich keine oder es wäre für mich keine Überraschung, wenn wir hier einen Erstligisten schlagen sollten. Bedingt dadurch, dass wir hier mit 12 Mann gespielt haben. Unser Publikum war sowas an fantastisch und hat uns geholfen in jeder wirklich kribbeligen Szene.
Neururer also stolz, aber nicht wirklich überrascht. Für die Stuttgarter ist das eine Woche vor dem Bundesliga-Start ein richtiger Stimmungsdämpfer und das im ersten Pflichtspiel unter Trainer Armin Fee.
Ja, wir müssen arbeiten. Wir müssen daran arbeiten, dass wir besser werden natürlich und dass wir unsere Neuzugänge, die wir haben, die noch nicht so lange dabei sind, besser integrieren. Das dauert eine Zeit. So viel haben wir nicht, aber ich denke schon, dass wir in den nächsten Wochen dann auch anders Bild zeigen.
Ansonsten setzten sich heute Nachmittag in allen Partien die Favoriten durch. Vizemeister Borussia Dortmund gewann ungefährdet beim Drittligisten Stuttgarter Kickers mit 4:1. Marco Reus feierte nach seiner langen Verletzungspause sein Comeback, genauso wie Verteidiger Neven Subotic.
Ich denke, im ganzen Spiel hatten die Kickers noch mehr Chancen als wir. Das spricht natürlich nicht für unser Spiel. Das müssen wir noch ein bisschen besser machen. Und wir haben jetzt eine ganze Woche bis zum Bundesliga-Start und müssen da dann noch ein bisschen feilen.
Der erste FC Köln siegte heute mit 4:0 bei den Freien Turnern Braunschweig. Hertha BSC aus der Bundesliga mit 4:2 bei Viktoria Köln. Und Gladbach mit 3:1 beim Regionalligisten Homburg. Ebenfalls mit 3:1 gewann Hannover beim Viertliga-Club Astoria Waldorf. Das klingt souverän, aber die Niedersachsen hatten Mühe, mussten die zweite Hälfte zu 10 spielen nach einem Platzverweis gegen Marcello, kassierten dann den 1:1 Ausgleich und machten erst in der Schlussphase mit 2 Treffern den Sieg klar. 96-Trainer Taifun Korkut.
Ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen, dass sie ihr Spiel einfach weiter durchgezogen hat und wir uns da nicht beirren lassen haben von diesem Mann weniger und auch von diesem Ausgleich. Von daher denke ich, dass es ein hochverdienter Sieg war.
Noch mehr Mühe hatte Bundesliga-Absteiger Eintracht Braunschweig im Nordduell gegen Fünftliga-Vertreter Bremer SV. Am Ende rettete die Eintracht ein 1:0 über die Zeit. Der FC St. Pauli setzte sich mit 3:1 bei Optik Rathenow durch. Außerdem weiter ist die Spielvereinigung Greuther Fürth. Bei der Partie Wiesbaden gegen Kaiserslautern ist aktuell Halbzeit. Hier steht es 0:0. Heute Abend gibt es noch die Partien Eintracht Frankfurt gegen Viktoria Berlin und die Sportfreunde Siegen gegen den FSV Frankfurt. Morgen geht's dann unter anderem mit dem Duell Preußen-Münster gegen den FC Bayern München weiter. Bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Zürich gab es am vorletzten Wettkampftag zumindest eine Medaille für das deutsche Team. Diskuswerferin Shanice Kraft gewann Bronze. Jens Gideon berichtet.
Aufatmen im deutschen Team. Die 5. Medaille ist da. Für Diskuswerferin Shanice Kraft ist Bronze bei dieser EM der erste große Erfolg bei den Erwachsenen. Gegen die überragende Kroatin Sandra Perkovic war nicht nur die Juniorenweltmeisterin chancenlos. Enttäuschend der Auftritt von Stabhochspringer Carsten Diller. Am Ende Platz 9 mit übersprungenen 5,40 Meter. Zum Vergleich, Europameister Renaud Lavigny aus Frankreich ist 5,90 Meter gesprungen. Nach vielen Enttäuschungen könnte der Schlusstag die bisher mäßige deutsche Bilanz noch aufbessern. Kugelstoßerin Christina Schwanitz und Weitspringer Christian Reif sind Favoriten. Und die 4x100-Meter-Staffel der Männer hat auch sehr gute Chancen.
Und zum Schluss schauen wir noch zur Schwimm-EM nach Berlin. Auch da gab es heute die nächste Medaille für die Deutschen. Und zwar für die Freiwassermannschaft. Die hat über 5 Kilometer Bronze gewonnen.
Die aktuellen Sportinformationen von Tabea Kunze und damit endet das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Venoir.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.